Ein wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder vielleicht auch guten Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zum GFL Legends Podcast. Das erste Mal, dass dieser Podcast jetzt on air geht. Und ich habe die große Ehre, diesen Podcast zu begleiten. Mein Name ist Roman Motzkus. Der ein oder andere hat mich vielleicht schon mal gehört, gesehen oder auch schon getroffen. Und ich habe die Anfrage gekriegt vom AVD und von der GFL, ein bisschen über die Geschichte des deutschen American Footballs zu sprechen. Und dann habe ich so einen ganz kleinen Moment überlegt und habe gesagt, ja klar, das mache ich, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann hieß es gibt ja einige wirkliche Legenden im deutschen American Football. Und das Lustige ist immer, wenn man dann darauf angesprochen wird, heißt es, Mensch, ich bin doch noch am Leben, ich bin doch gar keine Legende. Also das wäre so das ein oder andere, wo man da vielleicht ein bisschen auf Widerstand treffen würde. Aber ich habe mir überlegt, für die allererste Ausgabe des GFL Legends Podcast, wen kannst du da ansprechen? Und da kam mir sofort ein Gedanke, weil mein heutiger Gast ist eigentlich die Legende des deutschen American Footballs, vor allen Dingen in Sachen Running Backs. Und wenn ich das sage, dann hat das einen wirklich guten Grund, weil als ich angefangen habe, Football zu spielen, 1988, war mein Gast schon auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Herzlich willkommen, Markus Becker.
Ja, herzlich willkommen. Danke für die Blumen. Ich bin immer noch da und verfolge auch immer noch die ganze Football-Szene. Allerdings nicht mehr so aktiv wie früher.
Ja, da waren wir beide viel, viel aktiver. Das kann ich mir vorstellen. Du hast gespielt, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon von 1978 bis 1989. Ist das richtig?
Richtig, genau. 1978 bin ich zum ersten Training bei den Panthern, damals noch auf den Rheinwiesen gekommen, dazugekommen durch einen Schulfreund. Da haben wir noch mit Häkel-Footbällen vielleicht gespielt und habe seitdem kein Training mehr verpasst.
Also auch die klassischen Kelly-Helme, ne? Die Lederkappen, die wir ja, damals dann hatten. Ne?
Ja, so ungefähr, genau. Wir hatten die ersten Helme, waren Kinderhelme.
Ja, aber du warst aber auch 15, als du zu den Panthern gekommen bist. Ich habe natürlich ein bisschen mich darauf vorbereitet. Die meisten Sachen über dich weiß ich eigentlich schon, aber ein bisschen kriegt man ja auch raus, wenn man so im Netz stöbert. Und 1978, jetzt klär uns mal auf, wie ein 15-Jähriger, der vom Kajakfahren kommt, überhaupt auf die Idee gekommen ist, zum Panthern, zum Football zu gehen.
Ja, es fing ja damals erst an, also die ganze Football-Geschichte. Im Mai 78 sind die Panther gegründet worden. Ein Jahr vorher waren ja die Frankfurt Löwen gegründet worden. Und irgend durch einen Schulfreund, der hatte mich angefragt, Hammer, da spielen sie jetzt auch Football in Düsseldorf. Sollen wir mal zum Training gehen? Ja, und ich hatte allerdings da schon 5 Jahre Kanu, wie du schon eben gesagt hast, auch leistungsmäßig, deshalb war ich auch ganz gut dabei und konnte immer schon gut laufen. Und das ist im Kanu immer schwer und deshalb so überlegt, ist das so die Sportart? Also es hat mir super Spaß gemacht, Kanu fahren, kann ich auch jedem empfehlen. Aber für mich war so, ich musste irgendwie läuferisch was tun. Und deshalb bin ich dann mit zum Training gegangen. Und da bin ich herzlich empfangen worden und das war auch eine illustre Truppe, die da gespielt war, super nette Leute, haben mich gleich in die Mitte genommen und einen Namen vielleicht noch, Thomas Jülicher.
Sagt mir auch noch was, genau. Ja.
Hat sich besonders um mich gekümmert und aufgenommen und bin dann von Anfang an dabei gewesen. Das waren die ersten Trainings und dann bis 89 quasi kein Training außer bei Verletzungen verpasst.
Ja, und wenn man jetzt die Situation sieht, als 15-Jähriger dazuzukommen, wenn sich da ein paar große Jungs, waren ja auch einige dabei, die auch körperlich relativ gut dabei waren, quasi um den Ball streiten oder um den Ball prügeln im wahrsten Sinne des Wortes. Wie waren dann deine ersten Eindrücke? Ich meine, heutzutage gibt es vielleicht den ein oder anderen 15-Jährigen, der draußen sitzt und sagt, Mensch, also ich würde ja gerne Football spielen, aber irgendwie sind mir alle zu groß, zu schwer, zu schnell oder zu stark und das ist mir zu brutal. Damals war es ja noch ein ganz, ganz anderes Training, das muss man sagen. Da gab es Bull in the Ring, da gab es Oklahoma, da gab es Tackle-Training. Ja, war schon ein bisschen anders als heute.
Robuster, sag ich mal. Ne?
Schön gesagt, robuster ist schön gesagt.
Ja, also alles mitgemacht, Bull in the Ring und sowas. Von unseren Frankfurter Trainern, die mal zu Besuch kamen, da wurde das gemacht. Ja, man muss sich natürlich durchsetzen und man muss den Willen haben. Das ist klar. Aber ich kann es jedem nur empfehlen. Also, wenn man sowas machen möchte, dann darf man natürlich vor Kontakt nicht wirklich Angst haben. Aber heutzutage gibt es ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, in den Footballsport einzusteigen, als es damals war. Für mich war das aber nie ein Thema. Also ich habe dadurch, dass ich Kanu gefahren bin, wir haben im Winter immer Handballtraining gemacht und so weiter, so zum Ausgleich, da ging es auch schon zur Sache. Und ich habe mit Älteren trainiert schon die ganze Zeit. Also von daher hatte ich jetzt nicht diese Berührungsängste und sagen, oh, die Großen und so weiter. Da war ich vielleicht relativ selbstbewusst und da ich schnell laufen konnte, bin ich dem einen oder anderen auch einfach weggelaufen, die nicht so trainiert waren wie ich damals.
Ja, das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, als ich den Sprung von der Leichtathletik zum Football gemacht habe mit 18 und dann, ich habe bei den Spandauer Bulldogs angefangen, ein Jahr quasi da gespielt und bin den Leuten einfach davongelaufen und haben sich beschwert, der hat ja gar keine Ausrüstung an, dann habe ich Linepads angezogen und bin dann wieder daran vorbeigelaufen und das war ähnliche Situation, das kann ich also auch noch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Markus, wie war das denn überhaupt? Wenn man jetzt noch mal so an die Anfänge denkt und du bist beim Training und so, aber wer hat euch denn trainiert? Wer hat euch denn überhaupt Sachen beigebracht, wie Football funktioniert? Und vor allen Dingen dann, zweite Frage, aber bitte erst die erste beantworten, wo habt ihr die Klamotten her?
Ja, das war natürlich, als ich anfing, hatten wir in der Tat noch keine Klamotten. Deshalb sagte ich eben Häkel-Football, ne? Also wir hatten noch nicht mal ein Football irgendwie. Aber wir haben angefangen und wir haben eben Lauftraining gemacht und solche Sachen. Und eben erwähnte ich schon, Frankfurt war ja schon gegründet und da saßen Amerikaner und da gab es auch Trainer, die dann einer, Alexander Sperber zum Beispiel, den wir auch alle kennen, der hat war schon mal bei uns und hat Trainings geleitet, aber auch andere. Und wir haben tatsächlich dann irgendwann zusammengeworfen für die erste Ausrüstung. Und das waren, wie ich dann eben, wie wir im Nachhinein feststellten, das war die billigste Ausrüstung, die wir kriegen konnten, aber es waren Kinderhelme. Was nicht so, Rawlings-Helme waren das, glaube ich.
Den hatte ich auch, ja. Den Rawlings kann ich mir auch sehr gut erinnern. Das war so ein Holzbrett vor dem Kopf.
Ja, ein Holzbrett, genau so. So harte, knallharte Pads innen drin, die dann auch nach und nach ausgetauscht worden sind. Aber also das ging. Dann gab es aber auch bei uns in den Reihen Leute, wir hatten einen Bundeswehrsoldat, der hat dann erstmal so das Leichtathletiktraining geführt und das Krafttraining geführt. Aber es gab auch dann in unseren Reihen schon Leute, die sich eben dafür interessiert haben, den Trainerjob zu machen. So gut es eben ging. Ne? Man hat dann irgendwelche Videos oder irgendwelche Bücher aus Amerika geholt. Damals gab es ja noch nicht das Internet und solche Sachen. Ne? Also heute kann ja jeder alles nachrecherchieren, Playbooks runterladen und so weiter. Das ging damals nicht. Da musste jemand, hat ein Buch aus den Staaten mitgebracht oder irgendwie sowas. Selbst Video war sehr rar. Also von daher war das alles etwas schwieriger als heute. Heute gibt es das alles in Massen und es gibt Programme, die man nutzen kann. Das gab es alles damals nicht. Aber wir haben, glaube ich, auch was ganz Ordentliches dann auf die Beine gestellt mit viel, ich sag mal, mit viel Hingabe.
Wenn ich mich richtig erinnere an meine Zeiten, wenn ich gegen Düsseldorf gespielt habe, da waren immer ganz viele gute trainierte Spieler, die sehr diszipliniert vor allen Dingen auch gespielt haben und groß und kräftig waren. Da gibt es ja, also aus meiner Zeit damals, Detlef Klicks oder Leute wie, wie heißt er denn jetzt, der gute Frank Habermann und sowas, das waren ja dann Habermann, schon spätere Zeiten.
Ne? Aus der Jugend drauf.
Genau. Gerold Olszewski, ne? Das waren ja alles.
Mit dem habe ich ja noch viel gespielt, der ist ja auch zur Rheinfeier, Galaxy ist er,
glaube ich. Galaxy, genau, Anfang der 90er. Peter Groß-Paas und so, das waren ja alles das waren ja noch gute Jungs. Ja, haben die eigentlich bei euch, sagen wir mal, so viel und so gut die Entwicklung gehabt, weil ihr jetzt nicht unbedingt die amerikanische Kaserne direkt um die Ecke hattet und so gleich drauf zugegriffen habt, auf die vielen, vielen Amerikaner, die in Frankfurt zum Beispiel waren?
Ja, ich glaube, das Erfolgsgeheimnis war tatsächlich, wir hatten viele Sportler bei uns in der Mannschaft, die trainieren wollten. Und da kann ich vielleicht eine Anekdote zum Gerold Olszewski sagen. So jemand ist dann zu uns gekommen, der hat ja vorher in Dortmund gespielt, weil er gesagt hat, hier sind Leute, die wollen Football spielen. Deshalb ist er zu uns gekommen, hat das aufgenommen, auf sich genommen, aus Dortmund anzureisen und bei uns zu spielen. Es gab bei uns eben auch so einen Kern der Mannschaft, der wirklich trainiert hat. Also ich zum Beispiel, ich habe 5 Tage die Woche trainiert. Ich bin morgens um 5 Uhr zur Uniklinik gefahren mit Walter Rohlfing, mit Rainer Purwin und Konsorten und habe vor der Schule noch trainiert. Also das ist natürlich so ein bisschen so ein, wir waren, glaube ich, schon ziemlich verrückt, was das anging. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben ja auch nicht von Anfang an gewonnen immer. Ne? Also wir haben ja schon auch viel Lehrgeld gezahlt. Die ersten 79, alles verloren. Aber wir sind immer dran geblieben. Ne? Wir haben wirklich so einen harten Kern gehabt. Und da haben sich immer mehr gute andere Spieler dazu gesellt. Und dann gibt es noch einen Faktor. Wir haben sehr, sehr schnell eine Jugend aufgebaut. Also die Pantherjugend, die U19, die es heute gibt, ist quasi sehr, sehr, sehr früh gegründet worden. Und daraus kam dann hier Frank Habermann und viel Francesco Mavaro. Sie waren ja damals dann erst in der Jugend und kamen dann hoch zu uns und wurden auch dann, auch in der ersten Mannschaft, nicht als Ersatzmann geführt, sondern sind mit ins Spiel eingekommen. Also ich bin jetzt nicht, habe jetzt nicht die ganze Zeit durchgespielt, sondern wir haben auch schon munter durchgewechselt. Also das ist auch vielleicht ein Geheimnis. Ne?
Also da gibt es ja ganz, ganz viele positive Beispiele. Andreas Motzkus, Stefan Garten, genau. Martin Driewer, das sind ja alles Leute, die auch Legendenstatus eigentlich, vor allen Dingen in Düsseldorf haben, aber auch Namen in der GFL, sehr klangvolle Namen vor allen Dingen. Ja. Also mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, gegen Düsseldorf zu spielen. Und wenn man jetzt sieht, okay, ihr habt euch dann die Ausrüstung besorgt, ihr habt dann auch Spielbetrieb ab 1979 aufgenommen. Da waren die Löwen natürlich eine Übermacht, die Ansbach Grizzlies, die waren sehr, sehr stark, natürlich bedingt dadurch, dass dann viele Amerikaner in der Nähe waren und man gab ja damals noch nicht die Beschränkung, dass nur 2 Amerikaner eingesetzt werden dürften, sondern da waren ja teilweise 6, 7 Amerikaner und noch ein paar Deutsche auf dem Feld.
Genau. Also das war ja in den meisten Vereinen so, auch damals gab es ja 6 Vereine in Berlin, Berliner Bären noch.
Ja, 1979 waren es auch die Berliner Bären, die wurden dann später umgewandelt in die Berliner Adler.
Das ist genau. München war dabei, Bremerhaven war dabei, Ansbach natürlich, Düsseldorf, Frankfurt. Das waren die ersten 6 Teams, die 1979 gespielt haben. Vielleicht noch eine Sache, was am Ende bei uns noch ausschlaggebend war. Wir haben nachher einen sehr guten Trainer gehabt, Steve Moore. Auch ein Hall of Famer, glaube ich, ne? Oder ich weiß, oder wenn, dann müsste er eigentlich so einen Status haben. War ein Amerikaner, den wir auf den Rheinwiesen aufgelesen haben. War eigentlich Quarterback früher. Und der war eigentlich der Trainer nach vielen anderen, der uns wirklich aufgebaut hat. Der uns Vertrauen gegeben hat, der uns Selbstvertrauen gegeben hat, die Dinge zu machen. Und der wirklich auch Ahnung vom Football hatte. Es gibt halt, gab viele Amerikaner aus den Kasernen, aber so im Nachhinein sind es eben auch alles nur Menschen gewesen. Und nur weil jemand Amerikaner ist, kann er nicht gleich Football spielen oder auch Coach machen oder sonst irgendwas, auch wenn sie es alle gesagt haben. Aber der Steve Moore, der hatte wirklich Ahnung, der ist an der NFL gescheitert, weil er sich eine Verletzung zugezogen hat. Sonst wäre er vielleicht da in die Draft gekommen. Aber der hat hier beruflich zu tun gehabt. Und den haben wir an den Rheinwiesen quasi aufgesammelt. Wurde auf uns aufmerksam und deshalb haben wir da sehr, sehr starke Unterstützung bekommen. Die hatten sie auch noch lange begleitet. Der hat ja auch Finnland war ja auch noch als Co-Coach sozusagen im Background, wo Walter Rohlfing und Rainer Purwin auch coacht haben, die Nationalmannschaft. Der hat uns wirklich auf ein anderes Level gebracht.
Du sagst es gerade, die Nationalmannschaft ist ja eigentlich ein Thema, das in den Ende der 80er Jahren sogar schon relativ erfolgreich war. Also ihr wurde Dritter, ihr wurde Zweiter. Der ganz große Wurf hat es nicht gereicht. Da, glaube ich, waren die Finnen eure Gegner, euer Endgegner im wahrsten Sinne des Wortes.
Italien.
Italien, okay.
Finale
damals. In Finnland, so war das.
Ne? War es Italien. Da habe ich mir leider beim Spiel die Rippe gebrochen. Kurz genau vor der Touchdown-Linie, konnte ich leider nicht mehr weiterspielen. Aber Finnland, da hatten wir die Finnen im Eröffnungsspiel im Olympiastadion in Finnland, in Helsinki. Und Finnland war damals amtierender Europameister. Die Skandinavier sind sowieso relativ stark in diesen Sportarten. Und wir kamen quasi so ein bisschen als Underdog. Und das war dann ein denkwürdiger Tag für mich, weil
der 92 Yard Kickoff Return Touchdown gleich zu Beginn.
Ein Kickoff der WM oder der EM. So. Und das gibt es dann so eine Anekdote. Sofort der K.O. in der ersten Runde, ne? Die waren einfach noch nicht auf dem Platz, aber das macht eben, glaube ich, das aus, was wie wir früher gespielt haben, dass wir immer da waren. Ne?
Ihr habt dann auch relativ bald die Erfolge dann eingeheimst als Düsseldorf Panther, ja. Wart dann quasi relativ ebenbürtig zu den Grizzlies und auch zu den Löwen und habt dann alleine schon dreimal den German Bowl von 1983 bis 1985. Also damals hieß er natürlich, ja, glaube ich, noch deutsches Endspiel oder, glaube ich, deutscher Super Bowl, ne, wenn ich mich richtig erinnere.
German Bowl hieß es nicht, aber deutsche Meisterschaft, ich weiß nicht, aber es ist immer noch die Beule, da müsste es eigentlich drauf sind.
Also ja, genau.
Alle sind immer noch der gleiche. ja, also wir hatten ja 18, es gab ja eine Liga-Trennung, ne? Das sind immer so diese leidigen 80, 81, da haben wir ja auch schon einen Pokal gewonnen. Aber das war so, ich sag mal, noch nicht das Endstadium unsere Stärken. Dann waren wir 80, 82 wurde die Liga zusammengefasst als deutsche Meisterschaft ausgespielt. Und ja, und dann fing das mit 83, 82 haben wir dann fast die Spitze erreicht. Aber 83, 84, 85, 86 waren wir jeweils im Endspiel. Dreimal gewonnen. Dann nochmal 89 im Endspiel gegen Red Barons. Leider auch verloren, aber diese Zeit. Ich meine, grundsätzlich, denke ich mal, haben wir da schon ganz schön die Liga dominiert.
Ja, jetzt darf ich kurz einschreiten. Ganz kurz, du weißt, ich bin ja der Zahlenmensch, ne? Ich bin ja der Zahlenmensch. 88 war das Endspiel in Berlin, das ihr gegen die Red Barons gespielt habt.
89 bin ich.
War deine letzte Saison, genau. 89 war meine erste Saison und da kann ich mich sehr gut dran erinnern, wurden wir Nürnberg Deutscher Meister. Deswegen bin ich ja da natürlich dann auch ein bisschen da. Ich muss ja auch ab und zu mal sagen, dass ich noch da bin. Nein, aber ich kann mich sehr gut dran erinnern an dieses Endspiel. Das war nämlich im Berliner Olympiastadion. Die Adler hatten 1987 das erste Mal ihre deutsche Meisterschaft gewonnen, damals noch im Mommsenstadion. Da gab es einen riesen Aufmerksamkeit. Auf einmal war Football in aller Munde. Ja. Und dann wurde geplant, 1988 kommt der Erfolg im Mommsenstadion. Das Ding war ausverkauft. Da waren, glaube ich, 15.000 Leute. Ja. Und Entschuldigung, das war das erste Mal, dass so ein Endspiel richtig großen Medienhype auch hatte. Das wurde in den regionalen Fernsehstationen übertragen. Und dann hießen alle auf einmal, ey, die Adler sind jetzt das Maß der Dinge. Wir legen es wieder nach Berlin, wir gehen ins Olympiastadion und das Ding wird voll. Und dann schlagen die Red Barons Cologne die Adler im Halbfinale. Ja, genau. 1988 kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil da saß ich noch auf der Tribüne und war gerade als Mitglied der Spandauer Bulldogs quasi angesprochen worden, ob ich nicht nächstes Jahr bei den Adlern spielen wollte. Und hat mich tierisch geärgert, dass sie dann nicht das Finale erreicht haben. Und dann beim Finale natürlich auch im Stadion gewesen. Und da waren aber trotzdem, ich glaube, so ungefähr 10.000, 12.000 Zuschauer. Das war, wie war das, im Olympiastadion in Berlin zu spielen,
also beim deutschen Endspiel? Das war natürlich schon, das ist ein geiles Stadion. Da fährst du ja mit dem Auto da unten in die Katakomben rein, mit dem Bus sogar, glaube ich. Also, das ist schon, also, wenn man da auftritt, das ist schon ein Wahnsinnsding. Ne? Also das ist auch so ein Highlight von mir. Leider auch, wenn wir es verloren haben, aber es ist halt so, kann nicht alles gewinnen. Aber die Erinnerungen daran, die sind schon da. Aber so, was du sagst, Zuschauerzahlen, die Endspiele damals, die ich gespielt habe, die waren alle vor 10.000 Zuschauern. Also es war jetzt nicht so, selbst in Düsseldorf, die Liga, also die in der Zeit, wir hatten, glaube ich, im Schnitt 4.000 Zuschauer. Also da waren das allererste Spiel, was ich ja mitgemacht habe, was das allererste Spiel in Deutschland, was in Deutschland in der Liga gespielt wurde, das war 1979 Düsseldorf gegen Frankfurt, auf dem Post e.V., glaube ich, in Düsseldorf. Da waren 5.000 Zuschauer. Also es ist nicht so, als wenn damals es keine Zuschauer gegeben hätte oder so.
Wo sind die alle hin?
Einige von.
Ja, wo sind die alle hin, sag mal?
Ja, das frage ich mich auch, ne? Aber, und da waren wir nicht erfolgreich. Da waren einfach die Leute, die hatten Bock, das zu sehen. Wir waren allerdings auch sehr, sehr, da gibt es ja total viele Anekdoten. Wir sind da nachts rumgefahren, die Spieler, und haben Plakate überall hingeklebt, wo man darf und wo man nicht darf. Ne? Und das war natürlich auch ein Riesenhype. Aber so haben wir dann die Stadien vollgekriegt. Ne?
Du hast ja angesprochen, das war vielleicht auch das Neue. Ne? Das war auch was, ja, was Ungewöhnliches. Genau. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal, ich habe in Tempelhof im Süden Berlins gelebt und habe in Spandau zu Anfang trainiert und bin dann extra mal mit der U-Bahn gefahren. Das war eine Stunde Fahrt statt halbe Stunde Auto. Und habe meine Football-Klamotten mitgenommen, damit die Leute sehen, ich spiele Football. Das war halt was Besonderes. Ne? Man hat dann schon so eine Sachen gesehen. Und wenn du sagst Anekdoten, also da bin ich natürlich gern ein bisschen nachbohren. Das war ja so eine Guerilla-Marketing-Geschichten, die ihr da gemacht habt. Ja. Die haben andere nachher quasi ja so ein bisschen kopiert. Aber wie habt ihr das so umgesetzt? Habt ihr dann gesagt, okay, ich spiele Helm auf und geht los? Oder habt ihr Leute dafür gehabt, die das dann aus dem Umfeld gemacht haben?
Nee, das haben alle die Spieler selber gemacht. Also die Spieler waren selber noch aktiv. Heute sind ja Spieler nur noch Spieler, was auch vielleicht auch gut ist. Aber früher, das meine ich so, wir waren wirklich mit Herz und Leib und Seele und mit allem dabei. Und wir wollten natürlich, dass das Stadion voll ist. Gibt's ja auch noch dieses... das war für uns überhaupt keine Frage. Wir haben Poster in die Hand bekommen, wir sind durch die Altstadt gegangen, haben in alle Läden irgendwelche Poster reingesteckt, kannten natürlich auch unheimlich viele in der Altstadt, und da war natürlich dann auch erstmal das Zielpublikum, aber wir sind durch die ganze Stadt gefahren und haben wirklich die an der Ampel, Tür auf, Kleister auf dem Boden, Poster drauf und weitergefahren.
Also das ist wirklich Guerilla-Marketing, das kann man wirklich so sagen.
Also solche Geschichten gibt es da. Ne? Also es ist schon, also was wir damals so alles erlebt hat und so weiter. Ich meine, bei mir, bei uns, selbst bei meinen Eltern waren ja mit eingebunden. Die ganzen Vorstandssitzungen, die waren bei uns zu Hause. Also Hannes Vollenberg, Gerd Bucher, die den Verein gegründet, die waren bei uns dann zu Hause. Ne?
Ist ja auch gleich eine gute Sache, hast du gleich das Homeoffice erfunden.
Genau. Meine Mutter hat guten Kuchen gebacken, das war das Geheimnis.
Das war wahrscheinlich auch das Geheimnis des schnellen Laufens und der kräftigen Beine, das kommt natürlich dann auch noch dazu.
Ja, meine Mutter war Leichtathletin, also von der habe ich Spikes geerbt.
Ja, das...
Als kleiner Junge in der Schule, da kriegte ich dann von ihr irgendwann ihre Spikes, die andere nicht hatten. Und dann, das war damals schon in der Schule. Ich war immer irgendwie der Schnellste. Und ist dann so eine Gabe, die man vielleicht dann auch mitkriegt.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja auch 12 Jahre Leichtathletik gemacht, bevor ich Football gespielt habe. Und das Kuriose war, ich war zwar relativ gut in manchen Sachen, aber nicht gut genug in einigen Sachen. Ne? Und deswegen hat der Coach gesagt, ach, du machst Mehrkampf. Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen, weil ich eine unheimlich gute Grundausbildung bekommen habe. Ich war aber bei der Leichtathletik nicht der Schnellste. Wenn ich aber einen Ball in der Hand hatte, dann habe ich irgendwie Bewegung drauf gehabt, die habe ich sonst vorher nicht drauf gehabt. Also das ist Sachen, die kannst du auch nicht teachen. Aber du hast es ja ganz zum Anfang gesagt, du bist nicht nur seit 1979 aktiv gewesen bis 1989, sondern du bist es heute ja auch noch so ein bisschen. Ja. Das heißt, du hast auch noch den Blick auf die Entwicklung der letzten, ich sag mal, 10, 15, 20 Jahre. Und du hast es schon angesprochen, wie enthusiastisch die Spieler früher waren und wie viel Herzblut und wie viel Leidenschaft dabei war. Meinst du, das ist ein Unterschied? Klar, die Athletik hat sich entwickelt. Ja, die Athletik ist deutlich besser geworden und auch die Ausbildung der Spieler im footballtechnischen, taktischen Bereich. Aber die Einstellung war früher anders, oder?
Ja, also das glaube ich schon. Wobei ich muss sagen, ich war ja auch Jugendcoach und auch Coach der ersten Mannschaft 2005 mal Running Backs. Dann einige Zeit auch Vorstand. In der Zeit, wo es den Panthern jetzt nicht so gut ging, bin ich gerufen worden und dann ist solche Sachen. Aber ich glaube schon, dass viele Jungs trotzdem den Ehrgeiz haben. Vielleicht geben sie etwas schneller auf, weil die Ablenkung heute viel größer ist. Na, also früher war das natürlich so die kleine Familie, alles etwas intimer. Heute kannst du in die Nachbarstadt gehen, irgendwie Football spielen auf einem Level, nicht zu trainieren oder sonst irgendwas. Das gab es damals nicht so. Ne? Also als 15-Jähriger sowieso, wenn du da mitspielen wolltest, dann musst du trainieren. Ja, gibt's gar nicht. Gab's gar nicht anders. Und man hatte eben immer Vorbilder. Und am Ende war man dann auch selber Vorbild, ne? Weil ich kenne so viele Leute, die im Nachhinein sagen, ja, ich habe die spielen sehen und sowas. Und das war für mich damals nie, überhaupt nie ein Gedanke, dass ich irgendwie Vorbild sein könnte, sondern ich hatte einfach tierischen Bock zu spielen.
Ja, aber das ging mir genauso. Also ich habe ja angefangen, als du quasi auf deiner Blüte warst.
Ja, das ist, ich hatte einfach tierischen Bock zu spielen und ich habe auch mein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Muss man auch sagen. Das war meine Familie. Das sage ich auch immer so. Ne? Das war mein Ein und Alles. Heute ist vielleicht die Ablenkung größer. Es gibt mehr Möglichkeiten, auch Football zu spielen, auf den verschiedensten Leveln. Schon im Jugendalter, das hatte ich ja gar nicht. Ich habe ja gar nicht bei den Herren mitgespielt. Musste mich da irgendwie durchkämpfen. Das ist vielleicht auch die harte Schule. Heute wird von vornherein mehr Technik gelernt. Trotzdem, toi, 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 ich war gut trainiert durch diese 5 Jahre Kanu, haben wir sehr viel Krafttraining gemacht. Also das hat mir wahrscheinlich auch sehr geholfen. Und da haben wir, da bin ich einfach mein Bruder, ich habe noch einen Bruder in den, hallo Martin, wenn du mich hörst. der hat mich zum Kanusport gebracht. Und was ich aber nicht wusste, das war Verein hieß KLG, Kanu-Leistungsgemeinschaft. Und wir haben dreimal die Woche, glaube ich, trainiert und waren in den Sommerferien 3, 4 Wochen, 6 Wochen im Trainingslager in Südfrankreich irgendwo und jedes Wochenende auf irgendeiner Regatta. Also das habe ich schon auch, das hat mich schon sehr trainiert und das, was ich eben sagte, ne, die großen Männer und so, das war so tägliches Brot für mich. Deshalb, das hat mir alles natürlich geholfen.
Aber wenn man jetzt mal sieht, dass die Ablenkung natürlich jetzt zurzeit größer sein kann, auch die Möglichkeiten, dass man sagt, ja, mir gefällt hier die Nase des Coaches nicht, ich gehe woanders hin und spiele gerade bei euch in NRW, da ist ja an jeder zweiten Bushaltestelle ist ja da fast schon ein Team. Also da sind ja sehr, sehr viele, die gerade im Ballungsraum zwischen Köln, Düsseldorf, bis nach Dortmund, überall, ne? Langenfeld, Troisdorf, da gibt's ganz bis nach Paderborn rüber, ne? Das sind ja alles noch Entfernungen, die man machen kann. Ja. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt, den ich eigentlich jetzt nochmal herausstellen will, man sieht ja auch, es gibt ja Möglichkeiten, sich in dem Football wirklich so weit zu entwickeln, wenn man die Möglichkeiten nutzen möchte, wenn man das Talent dazu hat, dass man sogar den Sprung über den Teich schafft und im College oder in die NFL kommt. Das war ja für uns damals völlig undenkbar, weil woher sollten wir denn überhaupt wissen, wen wir ansprechen sollten dazu?
Ja. Also da muss ich auch zu sagen, ich hätte ja fast die Chance gehabt, der Mel Crandall, unser damaliger Quarterback, der hätte mich da weiterempfohlen. Aber es war damals nicht diese, ich hätte alles selber machen müssen. Ne? Heute gibt's Menschen, die einem helfen. Das war damals leider nicht so. Sonst wäre ich vielleicht auch drüben, zumindest ins College gegangen oder sowas, mit Sicherheit. Aber auch das ist heute natürlich viel mehr, dass man viel, viel mehr Möglichkeiten. Ne? NFL jetzt hier, die unsere Jugend spielt jetzt NFL Academy, ne, gegen die NFL in London. Das ist so eine Jugendmannschaft. Das machen wir jetzt schon seit 3 Jahren. Das ist jetzt am 29. März spielen die dagegen. Es war damals, gab es einfach nicht. Ne? Und dadurch kommen natürlich jetzt auch noch mehr Möglichkeiten, sich da zu entwickeln.
Wenn du das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt, deine Zeit damals, dann die Zeit, wo du quasi als Beobachter auch nur dabei warst, wo du als Coach dann auch dabei warst und jetzt die heutige Zeit, wo es ganz andere Möglichkeiten gibt. Würdest du dir wünschen, du wärst jetzt noch mal 15 und fängst mit Football an und hättest die Möglichkeiten, weiterzugehen?
Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, wie es war. Ich kann nichts machen. Ich hab gewonnen, ich habe verloren, eine super Zeit gehabt. Es gehört alles dazu. Ich würde mir nicht unbedingt wünschen, nochmal von vorne anzufangen, weil ich glaube, das, was ich erlebt habe, das hat mich so bereichert in meinem Leben. Da muss ich jetzt nicht nochmal anfangen und sagen, okay, ich so wie so ein Sebastian Vollmer, der kommt ja nun mal aus Düsseldorf, aber der hat's geschafft. War vielleicht nicht meine Zeit, vielleicht hätte, ne, so, aber ist nicht. Und man muss mit dem leben, glaube ich, was da ist. Und ich bin froh, dass es heute diese Möglichkeiten gibt, für die Perspektiven vor allen Dingen. Ich hätte sie wahrgenommen, wenn sie sie damals gegeben haben, aber ich lebe ja auch jetzt und habe ein gutes Leben und freue mich und wir reden jetzt darüber und es ist einfach eine tolle Zeit und es ist immer noch eine tolle Zeit, auch dazwischen, ne? Auch in meiner Beobachterzeit, auch in meiner Zeit als Coach. Man macht so viele Erfahrungen, man gibt so viel, aber man kriegt auch so viel zurück. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt nicht, ja, wäre das früher gegangen, wäre ich wahrscheinlich den Weg gegangen, aber ist einfach nicht. Ne? Und ich bin aber sehr zufrieden, so wie es im Moment ist.
Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, und kann es in der Hinsicht zusammenfassen, als wir 1990 in Rimini im Eurobowl gespielt haben, habe ich ein Angebot bekommen, nach Italien zu gehen, da zu spielen. Und gleichzeitig am selben Tag in die USA zu gehen, um ein Teilstipendium zu bekommen. Mhm. Dieses Teilstipendium hätte mich aber trotzdem im ersten Halbjahr noch 10.000 D-Mark gekostet.
Das war genau der Punkt.
Ne? Und da hätte ich also ans College gehen können. Ich habe gerade mal zu dem Zeitpunkt 2 Jahre in der ersten Liga gespielt. Die haben gesagt, ey, toll, super, hast du klasse gespielt, willst du nicht kommen? Ich sagte, hört sich toll an, aber 10.000 D-Mark habe ich jetzt nicht gerade. Genau. Ne? Und das waren halt ganz andere Situationen. Und wenn man jetzt sieht, wie euer Verein zum Beispiel ja, also nach meiner Meinung, den größten deutschen NFL-Spieler hervorgebracht hat. Sebastian Vollmer, du hast es angesprochen, zweifacher Super Bowl-Champ, Mitglied der New England Patriots, Team der Dekade. Dann hat unser Verein glücklicherweise ja auch einen NFL-Spieler hervorgebracht, die Berlin Adler mit Björn Werner, der es ja als erster geschafft hat, in der ersten Runde gedraftet zu werden. Ne? Das sind ja auch Sachen, genau, das sind alles so Sachen, wo man merkt, die Vereinsarbeit geht weiter. Und ich bin trotzdem genau der gleichen Meinung wie du, wo ich sage, gut so, wie es jetzt war. Ja, alles, ich habe es, glaube ich, in dem Moment dann auch richtig gemacht, weil andere Leute haben es dann gemacht, die hatten die Möglichkeiten. Ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich von den Bulldogs zu den Adlern gekommen bin, Christian Svaliner, der ist dann für ein halbes Jahr unter den Bedingungen gegangen und hat dann ein Vollstipendium bekommen und war 4 Jahre in New Haven. Aber der hat es halt durchgezogen. Ne? Und da gab es halt auch einige damals schon, die es Mitte der 90er dann geschafft haben. Ja. Aber ich weiß ja auch, und da müssen wir natürlich auch ein bisschen drüber sprechen, in unserer Zeit damals, ich habe ja 1988 angefangen, da warst du ja schon top und hast alles mitgemacht. Und ich weiß, wie gut man mit den Panthern feiern konnte. Mhm. Und ich weiß auch, wie viele Feten dann gefeiert wurden. Vielleicht ohne Namen zu nennen, aber vielleicht umreißt doch mal so eine Auswärtsfahrt.
Wir hatten ja, wir mussten ja auch öfter nach Berlin fahren und das war natürlich zu meinen Zeiten, wir sind ja mit dem Bus und teilweise gab es ja auch noch die Zone. Ja. Da muss man noch durch die Zone rappeln, bom, 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 2 Stunden da, erstmal 2 Stunden warten an der Grenze, dann 2 Stunden über diese Hoppel-Piste, dann nochmal 2 Stunden an der Grenze warten und dann konnten wir endlich nach Berlin einreisen. Das war schon immer eine Tortur. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen zum Ausgleich des ganzen Sportlichen. Also da gab es immer so ein paar dabei, die wirklich die Bude abgerissen haben. zu jeder Gelegenheit. Selbst bei den Fopos da an den Grenzen damals. Ich glaube, wir haben die auch mal zum Lachen gebracht. Aber das war schon harte Arbeit. Ne? Aber wir haben da in hier 88 das Endspiel. Da waren wir in einem Hotel untergebracht. Da haben wir doch die legendären Football. Nee, wer war das nochmal? Football. Nicht Super Bowl. Superball Uhren.
Superball.
Bekommen.
Ja. Hm.
Also hinten drauf war das eingraviert. Superball. Nee, nicht Super Bowl. Irgendwie sowas.
Aber das sind halt auch schöne Geschichten, die man da hat. Wir hatten mal, wir mussten ja auch mit dem Bus noch fahren, und zwar jedes Auswärtsspiel mussten wir durch die Zone fahren und hatten ja dann immer die schönen Touren. Da gab es dann auch schon mal auf dem Hinweg teilweise schon Stopps im Intershop. Und weil das halt so lange Touren waren, war der Alkohol dann bis zur Ankunft auch wieder alle. Das kann man ja auch mal sagen. Nicht alle, aber da waren halt auch einige dabei, die haben das Spiel, glaube ich, nicht wirklich realisiert. Ja. Aber es gab auch mal, wenn du sagst, Leute zum Schmunzeln zu bringen. Also die Fopos bei uns, die waren man meistens überhaupt nicht. Also die sind zum Lachen nicht mehr im Keller, sondern die haben sich ein Loch gegraben darin. Weil der eine hat mal, der kam ja immer rein und dann kam der erste Spruch, haben Sie Waffen oder Munition dabei? Und dann kam von hinten der Spruch, nee, warum, braucht ihr welche? Wupp, war der ganze Bus für 2 Stunden, wie du sagst, lahmgelegt. Wir mussten alles auspacken, wir mussten alle Taschen auspacken und das war kein Vergnügen, die Football-Taschen auszupacken in der Zeit. Also da war eine Menge Unterhaltung dabei. Was mich aber wirklich sehr, sehr gefreut hat, weil weiß ja nicht, ob du es vielleicht sogar wusstest, ich war ja eine ganze Zeit lang mit Heike Schmidt verheiratet, Heike Motzkus. Ja. Die kam ja aus Düsseldorf und dadurch habe ich das für Vergnügen.
Unsere Spielerin.
Genau, die Panthers waren damals legendär, das muss man wirklich sagen.
Grüße an Heike.
Ich werde ihr mal sagen, dass wir darüber gesprochen haben, dann wird sie sich das bestimmt mal anhören. Bei Minute 35 soll sie mal reinhören. Aber dann kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie herzlich man auch außerhalb des Feldes dann aufgenommen wurde und wie die Stimmung untereinander war. Auf dem Feld hat man sich ganz schön die Köpfe eingeschlagen. Also da muss ich auch sagen, da ging es zur Sache. Aber danach, entweder im Übrigen oder im Weißen Bär oder wie hieß der andere Laden nebenan, Auberge?
Auberge,
genau. Da war immer gute Stimmung. Auberge,
das war schon immer auch legendär. Ne? Also da wurde auch schon, da stellen wir einen Billardtisch, der wurde dann abgedeckt irgendwann. Und dann ging es da richtig zur Sache. Ja, das war, also feiern konnten wir, glaube ich, waren wir auch so ein bisschen Weltmeister.
Aber da es hat die Football-Gemeinde damals, glaube ich, auch einen ganz anderen Zusammenhalt gehabt. Also ja, das muss man auch nochmal sagen.
Das war alles ein bisschen intimer, ne, das Ganze. Und wenn die Mannschaften aus, wo auch immer sie herkamen, wir haben mit allen gefeiert. Die einzigen, mit denen wir ein bisschen Beef hatten, war Bremerhaven nach dem Endspiel 80 und 81, wann war das, 80 oder 81 in Essen. Da haben die uns den Pokal geklaut, weil die hatten uns in den Vorrunden 2-mal geschlagen und im Endspiel haben wir die geschlagen. Da war die sauer.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht mit den Panthern, ja, 1994. Da haben wir 2-mal gewonnen in der Vorrunde und Finale haben wir verloren gegen die Panther. Fand ich ganz schön doof. Aber wir haben nicht den Pokal geklaut.
Ja, so ist das halt, ne? Weil man Anstand hat. Ja.
Aber wir haben dann auch gemeinsam gefeiert. Das war ganz okay. Das muss man doch sagen.
Ich meine, es ist ja auch, ich habe auch verloren. Ich hätte noch 2 Endspiele mehr haben können. Ich hätte wahrscheinlich noch 3 Endspiele mehr haben können, wenn wir nicht dusselig gespielt hätten irgendwie oder irgendwas, ne, und einen schlechten Tag erwischt. Da gibt's auch so, könnte ich jetzt auch noch ein paar Geschichten erzählen. Meine schlechte.
Mach ruhig gerne, Wir haben Zeit.
Wir haben mal gegen die werden sich jetzt von Bonn Jets gespielt. Damals noch, heute heißen der Troisdorf Jets. Ich glaube, damals hießen nur Bonn Jets. Ein Ligaspiel. Und ich persönlich war so engagiert in dem Spiel. Ich habe mich auf einen Gegenspieler immer irgendwie. Manchmal ist es so, du kümmerst dich nicht um das Spiel und das, was du eigentlich tun sollst, sondern um dich ärgert jemand und du hast ein Beef mit einem persönlich. Jetzt nicht ein Foulspiel oder sowas, das meine ich nicht, aber du versuchst immer irgendwie dich auf den zu konzentrieren. Jetzt will ich nicht sagen, dass deshalb haben wir das Spiel verloren, aber aus meiner Sicht, das ist ja meine ganz persönliche Sicht, wir haben das Spiel nachher verloren, unnötig verloren, weil wir eigentlich dominant waren in der Liga. Und mein Learning daraus ist eben gewesen, ja, du musst nicht das Spiel der anderen spielen, du musst dein Spiel spielen. Und das war für mich aber irgendwann so ein Klickpunkt. Und das Learning daraus, ne? Und egal, ob man gewinnt oder verliert, wenn man am Ende ein Learning daraus hat, warum habe ich also reflektiert, dann hat man schon viel gewonnen. Und dann ist auch so ein verlorenes Spiel sehr, sehr wichtig in der Entwicklung der eigenen Spielfähigkeit, der eigenen Fähigkeiten und des eigenen, der Nerven. Ne? Also danach war ich dann auch immer, ich sag mal, wenn um mich herum Tuvabo war ich so ganz klar für mich. Und das ist dann eben auch diese Stärke. Ne? Dass, egal, ob wir 10 Sekunden vor Schluss noch irgendwie hinten liegen, immer bei sich bleiben, weil es kann auch dann noch was passieren.
Ja, Football dauert 60 Minuten. Also bei uns 48, aber in den USA 60. Meistens, manchmal sogar länger. Ja. Kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass wir 1993 war das eine Verlängerung im Halbfinale gespielt haben gegen die Düsseldorf Panther. Und das war das erste Mal für mich, dass ich überhaupt die Verlängerung gespielt habe, Kansas City Tiebreaker. Ja. Und wir dann nachher das Ding zu Hause in der Radrennbahn Schöneberg verloren haben, obwohl es hätte eigentlich ganz anders ausgehen können. Aber da, wie du sagst, da lernt man draus und muss man halt auch seine Schlüsse ziehen. Und dann ist das, wenigstens musst du dann halt, wie mein damaliger Trainer dann noch gesagt hat, das war Bob Griffin, ein Amerikaner, der hatte vorher 20 Jahre New Haven Head Coach, der hat wirklich gewusst, was er macht, Rhode Island lange Zeit gecoacht. Und der hat dann immer gesagt, weißt du, jedes Training ist dafür da, einen Schritt besser zu werden.
Ja, genau.
Und das muss man, glaube ich, auch manchmal verinnerlichen, weil heutzutage doch oftmals auch der schnelle Erfolg zählt. Gerade auch bei einigen Mannschaften, die dann mit finanziellem Risiko reingehen. Und da will ich jetzt einmal noch mal die Brücke schlagen, ein bisschen so in die fast jetzt von der Vergangenheit jetzt ein bisschen in die Gegenwart. Mhm. Wir haben das ja ganz oft gesehen, in den letzten 20, 30 Jahren, dass Mannschaften dann plötzlich hervorkamen, und plötzlich ganz erfolgreich waren mit ganz viel Geld, dann waren sie auch ganz schnell wieder weg. Die Düsseldorf Panther.
Auch bei den Panthern auch schon.
Ja, genau. Gab es auch schon mal, aber da ist ein kleiner Unterschied. Und bei uns ja auch. Berlin Adler sind auch abgestiegen bis in die dritte Liga. Da lag es dann jetzt nicht in erster Linie am Geld, aber halt auch. Und trotzdem sind sie nicht kaputt gegangen. Und wenn ich jetzt so Mannschaften sehe, die Jahrzehnte wirklich gut gespielt haben, dann kaputt gehen, dann ist dann halt manchmal die Mannschaft weggegangen, der Trainer weg, warum auch immer. Aber manche sind auch halt so Rising Stars, die auch ganz schnell wieder Fallen Stars werden. Ne?
Ja, weil da steht dann immer ein schneller Erfolg. Ne? Da, man steigt irgendwie mit ein paar Leuten in so eine Welt ein und will natürlich so schnell wie möglich ganz nach oben. Und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Punkt, weil solange man diesen Enthusiasmus hat. Aber, und ich meine, ich bin jetzt 45 Jahre dabei, ich habe viel kommen und gehen sehen, viel liegen, Menschen, die dominiert haben, vielleicht hier Hamburg, die Blue Devils, Riesenerfolg, aber alles so, es musste dann immer größer und größer und größer und irgendwann hat man sich übernommen und dann wird es plötzlich Arbeit und dann ist also dieser langsame Aufbau ist nicht da und auch dieser Unterbau nicht, diese eine breite Basis. Man versucht mit auf Teufel komm raus Erfolg einzufahren und ich persönlich und das weiß ich aus meiner Zeit, Erfolg kommt nicht einfach über Nacht so, sondern das ist lange vorbereitet. Und vielleicht ein Geheimnis, warum wir damals ja auch erfolgreich waren, weil ein gewisser Kern der Mannschaft immer zusammengeblieben ist. Ob wir verloren haben oder gewonnen. Und dann wurde der ergänzt. Und ich schätze mal, dass es in Berlin nicht anders war. Also Mannschaften, die über lange Zeit sich gehalten haben, die haben immer einen Mannschaftskern, der natürlich auch über die Jahre auswechselt. Ich bin ja auch irgendwann gegangen, aber was so weitergetragen wird. Ne?
Ja, das ist ein sehr gutes Bild, weil ich kann mich daran erinnern, als ich dazu kam, Ende 1988, Anfang 1989, von den Bulldogs dann rübergekommen bin zu den Adlern, dann waren schon die da, die 87 schon Meister wurden.
Ja.
Damals noch teilweise junge Spieler, die aus der Jugend hochkamen. Zweite Reihe, die dann aber 89, 90, 91, als wir auch dreimal hintereinander Meister wurden, die dominanten Spielern waren. Und wo es dann bis, ich sag mal, 1994, 95 noch mit Abstrichen, aber bis dahin ist eigentlich der große Kern zusammengeblieben, wie du sagst. Das hat man heute leider nicht mehr. Aber wenn ich jetzt noch mal abseits der GFL mal so ein bisschen schaue, weil wir haben ja die Möglichkeiten, heutzutage viel mehr Football zu sehen, als in unserer Zeit, als wir jung waren. Und da gab es ja bloß drei Programme und dann gab es dann noch vielleicht den amerikanischen Soldatensender. Also meinen ersten German Bowl bzw. Super Bowl habe ich in Schwarz-Weiß grisselig und Ton vom Radio gehört und Bild grisselig im Fernsehen gesehen. Und das Tonprogramm war schneller als das Bildprogramm, war ein bisschen anstrengend. Aber heutzutage hast du viel mehr Möglichkeiten und seit 2015 ja quasi rund um die Uhr mit RAN NFL und auch mit RTL jetzt und so weiter. Meinst du, das kann dem deutschen Football nochmal diesen Schwung geben oder hat es schon den Schwung gegeben, den wir gebraucht haben? Weil es gab ja auch Brachzeiten dann wieder.
Naja, aus meiner Sicht, ne, und ich komme jetzt von ganz hinten, quasi, ich fühle mich ja so ein bisschen als Samenkorn des Ganzen. Und ich habe mich, wir haben uns damals schon gefragt, wie sieht denn das in 10 Jahren aus? Also nicht in 40 Jahren oder so, sondern wie sieht das in 10 Jahren aus? Oder vielleicht in 20 Jahren, wenn man gewagt ist. Das sieht jetzt ganz anders aus, als wir es damals gedacht haben, nämlich viel, viel größer. Also wenn man jetzt mal so an Football in Deutschland allgemein, ich glaube, es gibt 70.000 aktive American Football Spieler, so summa summarum. Ich weiß nicht genau, wie die Zahlen aktuell sind, aber roundabout 70.000 aktive Spieler, das ist, glaube ich, doppelt so viel wie Eishockeyspieler, der Verband, also doppelt so groß und wachsend. Jetzt noch mit Flag Football. Ist ja nochmal so eine zweite Variante. Dann haben wir natürlich jetzt viel mehr Auswahl. Ich habe, wie du das eben gesagt hast, wir sind immer nach, den Super Bowl haben wir in Frankfurt, wir sind nach Frankfurt gefahren, haben uns da in Hilton gesetzt, weil da im Foyer ein Fernseher hing, wie du sagtest, schwarz-weiß am Anfang, und haben den Super Bowl geguckt und in der Nacht wieder zurückgefahren. Das waren unsere NFL-Erfahrungen.
Ordentlich.
Dann gibt es heute natürlich die EFL, die NFL, wenn du willst, X-League und weiß der Teufel was. Und man kann sagen, was man will. Ich glaube grundsätzlich, das, was passiert, NFL hier, die Spiele, die NFL jetzt hier als Ligaspiel absolviert, ne, ist ja auch etwas, was, ich war damals in München einmal bei einem Spiel Redskins gegen, weiß ich nicht. Und ich war mal im eins der ersten Wembley-Stadien. Da habe ich übrigens Markus, den
Laie, ne?
Bitte? Nee, nicht Markus Laie. Den habe ich den von den Raiders, den Running Back.
Ach, Markus Allen, okay.
Markus ja. Allen. Da haben wir ein Treffen gemacht. Markus meets Markus.
Auch nicht schlecht.
Ja. Das war so eins der ersten Wembley-Stadions. Spiele im Wembley-Stadion. Also diese Möglichkeiten gibt es ja. Und ich glaube, man diskutiert ja das alles sehr konträr hier. Ne? Ist das gut? Ist das schlecht? Die Leute werden weggenommen. Früher waren es die unteren Vereine, die sich bedrängt fühlten von den Großen, weil alle dahin gegangen sind. Die guten Spieler sind zu den besseren Vereinen gegangen, weil sie da auch die bessere Ausbildung bekommen haben. Jetzt gibt es eine neue Dimension mit europäischem Football. Natürlich kann man halten, was man will. Aber am Ende kommt es dem Football zugute. Und ich glaube, man muss auch mit als Verein sich auf sowas einstellen. Ich denke, auch die GFL profitiert davon, weil je mehr Menschen Football sehen, umso mehr wollen Football spielen. Und es kommen eben immer mehr. Und irgendwann ist der ganze Markt gesättigt und dann geht es wieder normal weiter. Also das heißt, die Vereine profitieren von Jugendspielern, vielleicht nicht überall, aber irgendwo gehen immer Vereine pleite und irgendwo entstehen neue Vereine. Also von daher sehe ich das aus meiner Perspektive von ganz hinten eigentlich positiv, weil wir haben mehr Footballspieler, mehr Möglichkeiten, alles, was man will, das hatten wir früher nicht. Und man sollte nicht traurig sein oder was mache ich jetzt? Klar, der ein oder andere Vereinsvorstand grübelt natürlich nach, wie kriege ich den nächsten Kader voll? Aber diese Probleme hat man immer und man kann die Schuld immer auf irgendjemanden wälzen. Was ich allerdings sagen muss, man muss miteinander reden. Also das war ja in der Vergangenheit lange nicht möglich, ist jetzt Gott sei Dank möglich. Und es gibt ja auch da wieder ein Beispiel, Düsseldorf hier, Rheinfire, Panther. Da gibt's so hinter den Kulissen ja auch Absprachen. Also wenn man will, kann man sich auch arrangieren bei der ganzen Geschichte.
Wo ein Wille ist, ne? Da ist auch ein Footballfeld. Das ist, ne?
Wenn man für die Sache ist und die Sache ist Football und nicht die Sache ist nicht ein Verein, dann muss man das vielleicht mal von der Größe, von der höheren Warte aus sehen, aus einer Metaperspektive. Und dann sieht das alles schon wieder ein bisschen ganz anders aus. Ne? Aber Rheinfire, hier die neuen, ich bin ja mit ein Gründer von Rheinfire. Aber ich bin ausgestiegen aus persönlichen Gründen wieder. Also von daher habe ich da immer so meine Finger so ein bisschen im Spiel.
Es ist interessant, wie oft uns unsere Wege sozusagen sich kreuzen, ohne dass wir uns dann wirklich da getroffen haben, weil ich hatte ja auch die Initiative in Berlin eigentlich das Team mit zu betreuen und als Miteigentümer hat sich auch nicht ergeben. Gut, die Chance ist zu, ist nicht so schlimm, aber das Tolle ist ja, es schließt sich eine Tür und die andere geht auf. Jetzt nochmal ganz kurz so zum Schluss nochmal ein kleines bisschen auch Lobhudelung, muss man ja sagen. Du warst einer der besten Deutschen, wenn nicht sogar der beste deutsche Running Back, jedenfalls den ich gesehen habe. Du hast quasi das Niveau gespielt, was viele Amerikaner hier in Deutschland nicht geschafft hatten. Und du bist zu Recht 2004 schon in die Hall of Fame der Düsseldorf Panther aufgenommen worden.
Ja,
dann
genau.
Hast du 2011 ja dann auch schon die Alumni Panther mitgegründet, wo ich auch schon mal mitfeiern durfte. Das fand ich sehr nett. Mhm. Zu eurem 40-jährigen Vereinsjubiläum war ich ja auch mit in Düsseldorf und habe am Rhein unten mitgefeiert, dann am nächsten Tag im Spiel. Das ging übrigens so weit, dass ich meinen Flug verpasst habe. Ne? Also mein Rückflug kam ich 10 Minuten zu spät, war schon Gate geschlossen. Ich musste dann mit dem Auto hinterherfahren. War lustig. Ja, ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist 2013. 2013 ist ja ein wichtiges Jahr gewesen. Damals gab es die American Football Hall of Fame der Fans in Deutschland.
Football Fans Hall of Fame.
Irgendwie sowas, genau. Von Michael Hulzmann. Genau.
Genau.
Michael Hulzmann damals initiiert.
Super Initiative.
Ja, und wir beide waren Teil davon, durften 2013 in der Starting Eleven sozusagen mit dabei sein und wurden als Hall of Famer genannt. Und jetzt, 2023, im Oktober, hat der AVD eigentlich das einzig Richtige gemacht. Und zwar hat eigentlich mal jemand nachgedacht. Der neue Vorstand des AVD hat da wirklich in vielen Dingen, und noch nicht alles richtig gemacht, aber das können sie auch nicht, aber in vielen Dingen haben sie schon was richtig gemacht. Und es gab in Essen die offizielle Benennung, dass diese Fans Football Hall of Fame die offizielle AVD Hall of Fame wurde. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Markus, dass du da aufgenommen wurdest. Ja, danke. Es gibt einen Ring. Hast du auch einen bestellt?
Ja, ich habe gerade die Nachricht vor ein paar Tagen bekommen. Am 9. wird er verschickt.
Sehr schön. Meiner ist schon da. Ich habe ihn am vergangenen Freitag bekommen. Sieht schick aus, muss ich echt sagen. Und ich freue mich schon und darauf will ich jetzt hinaus. Ich wollte ein Date mit dir ausmachen. 12. Oktober 2024. Hast du da Zeit?
Oktober ist, glaube ich, immer eine gute Zeit.
Treffpunkt wäre in Essen.
Das ist ja bei mir um die Ecke, da bin ich dabei.
Da ist nämlich das nächste deutsche Endspiel. Ne? Also da wird's. Das Tolle ist, und jetzt haben wir mal wirklich was abgekommen als Hall of Famer. Wir haben freien Eintritt. Finde ich klasse. Genau. Also wir sind eingeladen. Wir dürfen auf jeden Fall hin. Und es wird auch die nächste Charge sozusagen, die nächste Class of 2024 dann bekannt gegeben werden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, weil letztes Jahr war es leider ein bisschen hektisch vor und während und nach dem Spiel. Da habe ich nicht so viel wirklich Zeit gehabt. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr, auch wenn ich wahrscheinlich wieder das Spiel kommentieren darf, danach dann vielleicht auch noch und davor ein bisschen mehr Zeit habe, dass wir dann sich auch noch mal so Angesicht zu Angesicht beim Bierchen vielleicht sogar dann auch mal noch ein bisschen in Nostalgie und in Geschichten schwärmen kann, so wie wir es hier in dem Podcast ja auch gerne machen wollen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und ich ein Wort noch zu der Hall of Fame. Ich finde sowas sehr wichtig, nicht weil ich selber drin bin, sondern weil es einfach auch diese Tradition des Footballs, also wir haben jetzt eine, ne? In Europa, wir haben die älteste Liga der Welt, von Europa. Und viele Spieler, die da hervorgekommen sind und die es wirklich verdient haben, da auch in quasi in den Annalen zu stehen. Und das ist immer so wie so eine Wurzel, ne, finde ich. Und das sollte man eben pflegen. Das ist bisher nicht auf offizieller Seite gepflegt worden. Und deshalb bin ich wirklich stolz auch, dass das jetzt passiert. Und ich bin froh, dass da eine Einsicht jetzt ist, dass das wichtig ist.
Ja, definitiv, definitiv. Ich habe gerade mal nebenbei nachgezählt. Es sind inzwischen offiziell 43 Mitglieder in dieser Hall of Fame. Leider natürlich auch schon welche dabei, die nicht mehr unter uns weilen. Und da haben wir alle Leute, die wir da kennen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und auch da müssen wir wieder sagen, raise your glass und stoßt auf sie an, weil sie haben es auf jeden Fall verdient. Ich werde ja glücklicherweise mich mit dem einen oder anderen aus dieser Hall of Fame oder vielleicht auch aus einem anderen Bereich nochmal unterhalten dürfen, weil ich habe es ja von Anfang an zum Anfang gesagt, einmal im Monat werden wir uns diesen GFL Legends Podcast jetzt antun. Hast du eine Empfehlung? Was möchtest du denn gerne? Wen möchtest du gerne, dass ich ihn einlade?
Es sind tatsächlich so viele. Es gibt ja auch so Trainerlegenden da, die da drunter sind. Es gibt ja einen, Steve Moore, den ich schon genannt habe, weil wirklich toll, vielleicht per Podcast würde das vielleicht gehen. Aber unser Herr Biedermann.
Ja, definitiv, der hat auch viel Gutes zu erzählen.
Ja, genau, glaube ich. Aus Köln gibt es ja natürlich, sind ja auch einige da drin. Ja, das ist klar. Ich weiß gar nicht, wer bei uns alles drin ist.
So fast jeder, habe ich das Gefühl.
Ja, relativ viele. Aber egal, mit wem man da spricht, ich glaube, man spricht da mit der Vergangenheit des Footballs. Und das wird immer interessant, weil jeder hat so seine Geschichte und seine Sichtweise. Und es sind ja auch unterschiedliche Position. Ich bin jetzt Running Back, das hat es ja eben schon mal angesprochen. Ne? Das, was mich ja damals ausgezeichnet war, ich war als Deutscher immer vor den amerikanischen Running Backs. Es war ja nicht so, als wenn wir keine amerikanischen Running Backs gehabt hätten oder die Möglichkeit oder sowas, aber das war nicht. Aber jeder hat eben seine Geschichte da und seine Berechtigung und deshalb können sich, glaube ich, die Zuschauer und Zuhörer auf jedes Gespräch freuen und da wirklich hautnah dabei sein.
Ja, ich habe auch schon ein paar Ideen, auch zum Beispiel Spieler, die aus Amerika gekommen sind und hier geblieben sind, hier immer noch auch noch leben und als Coach oder halt im normalen Leben dabei sind, werde ich dann auch mal versuchen, vor das Mikrofon zu bekommen. Ja. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben die Stunde fast rumgekriegt. Sie kam mir vor, als wenn wir gerade eben erst angefangen haben.
Ich wirklich viel zu erzählen, aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Das machen wir nochmal andere oder vielleicht in einem anderen Podcast, in einem anderen Zusammenhang oder was auch immer.
Genau, können wir gerne tun. Ich bedanke mich bei dir. Am nächsten Podcast wird es dann wieder rechtzeitig bekannt gegeben, wann wir den veröffentlichen werden. Das kann ich euch schon sagen, weil das wird immer der zweite Donnerstag im Monat sein. Und dann könnt ihr den hören, den Podcast der GFL Legends. Das Ganze natürlich bei jedem Anbieter, den ihr so kennt und wird dementsprechend auch promotet werden. Markus, nochmal vielen, vielen Dank. Und als Gast, die letzten Worte gehören dir.
Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du mich eingeladen oder an mich gedacht hast. Und ich wünsche dem Format wirklich alles Gute, viele Zuhörer und dem deutschen Football wünsche ich, dass er weiter wächst und dass wir irgendwann mal hier ein NFL-Spiel haben, beziehungsweise ein Spiel Deutschland gegen irgendein NFL-Team. Es wird noch ein Traum, aber man soll weiter träumen.